Wir hören den Predigttext, der für heute vorgeschlagen ist, dieses Jahr das letzte Mal, dann fällt er als Predigttext weg. Er steht im Brief des Jakobus, Kapitel 2. Meine Brüder und Schwestern, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann kommt mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es kommt aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr seht auf den, der herrlich gekleidet ist, und sprecht zu ihm, setz dich hierher auf den guten Platz, und sprecht zu dem Armen, stell dich dorthin, oder setz dich unten zu meinen Füßen, macht ihr dann nicht Unterschiede unter euch, und urteilt mit bösen Gedanken? Hört zu, meine lieben Brüder, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Ihr aber habt den Armen Unehre angetan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Verlästern Sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Redet so und handelt so als Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, so beginne ich ja immer meine Predigten mit Liebe Gemeinde. Das weiß jeder, der da nicht schon schläft oder gerade mit dem Smartphone spielt. Liebe Gemeinde, das ist jetzt auch das Thema der Predigt. Liebe Gemeinde. Liebe in der Gemeinde. Die Gemeinde, die Liebe lebt, in der Liebe ist. Die Gemeinde, die Liebe ist. Ich fange mal mit dem Wort Gemeinde an. Was heißt das? Das Wort Gemeinde leitet sich von gemein ab. Das klingt jetzt böse, aber erst seit dem 19. Jahrhundert hat dieses Wort diesen negativen Beiklang, den wir so kennen, der ist gemein zu mir. Ursprünglich bedeutete etwas, das was ganz anderes, ganz Positives. Gemein kommt aus dem germanischen gemeini und bedeutet allgemein. Etwas, worin man sich abwechselt, was einem im Wechsel zukommt, was allen zukommt, worin man einander gleich ist. Das Wort gemeinsam hat etwas damit zu tun, auch das Wort Gemeinschaft. Von daher Gemeinde, das sind die, die etwas oder die alles gemeinsam haben, die im Austausch miteinander leben. Was der eine hat und ihm gilt, das kommt auch dem anderen zu und gilt ihm. Das ist etwas Wunderbares, wenn das so gelebt wird. Und das genau das bedeutet Gemeinde. Liebe Gemeinde, wie ist das nun mit dieser Liebe, die uns allen gemeinsam ist und jedem gleich gilt? So gleich sind wir ja nicht. Im Gegenteil, wir sind sehr unterschiedlich. dem, wie jeder so ist und sich verhält und was er hat und wie er lebt. Das macht es interessant, sonst wäre es langweilig. Das macht es auch spannend, einmal in dem Sinne, dass es eben nicht langweilig ist, aber auch, dass dadurch Spannungen entstehen können, im Sinne von Schwierigkeiten, weil wir unterschiedlich sind. Und dann schauen wir uns an, und dann schauen wir den anderen an. Das Ergebnis ist meist, bei dem anderen ist viel mehr verkehrt als bei uns. Also die anderen kann man ja nun leider nicht ändern. Selber versucht man natürlich alles, aber was nützt das, wenn die anderen so sind, wie sie sind? Und so scheitert das Mühen um eine gute Gemeinde und Gemeinschaft. Es scheitert natürlich an den anderen. Und was dann allen gemeinsam bleibt, ist eine allgemeine Hilflosigkeit. Vielleicht kommt manche auch in tiefen Stunden zu dem Ergebnis oder zu der Erleuchtung, dass er sich auch selber ändern müsste, um dann traurig festzustellen, sich selber ändern, das ist noch schwieriger als andere zu ändern. Und so bleiben die Spannungen. Und vielleicht hat deshalb dieses Wort gemein diesen Bedeutungswandel durchgemacht, von uns allen gemeinsam zu hinterhältig böse gegeneinander, eben gemein. Aus dem Austausch und Ausgleich wird Spannung und Abgrenzung. Statt dass man sich zusammensetzt, setzt man sich auseinander. Jakobus spricht hier vor allem von sozialen Spannungen. Die gab es zu allen Zeiten schon, die gibt es heute auch, nehmen eher zu. Aber es gibt auch andere Spannungen und anderes, was dazu führt, dass aus der lieben Gemeinde plötzlich böse Gemeinheit wird. Und gemeinsam ist dann allen, dass sie darunter irgendwie leiden. Gibt es da einen Weg heraus? Jakobus sagt ja, sonst hätte er dieses Kapitel nicht geschrieben. Liebe Brüder und Schwestern, sagt er, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Wörtlicher, nicht im Ansehen der Person, nicht so, dass ihr das Gesicht nehmt, ganz wörtlich, dass ihr das Gesicht nehmt, dass er euch nach der Nase, nach dem Gesicht des anderen richtet, wie er gerade aussieht oder guckt, nicht im Ansehen der Person habt den Glauben unseres Herrn der Herrlichkeit Jesus Christus. Frei übersetzt, habt und lebt den Glauben an den Herrn nicht so, dass ihr bestimmte Menschen bevorzugt und andere benachteiligt. Nein, die Lösung kommt nicht dadurch, dass man entweder auf sich selbst schaut und die eigenen Gefühle und Gedanken, oder dass man auf den anderen schaut und seine Eigenarten, sondern hier geht es ja ganz wörtlich um den Glauben Jesu Christi. Ganz wörtlich um den Glauben Jesu Christi, der frei von Ansehen der Person ist und den wir deshalb davon frei halten sollen. Der Glaube schaut also nicht zuerst auf sich selber, er schaut auch nicht zuerst auf den anderen, sondern er schaut zuerst auf Jesus. Und das ist kein Umweg, sondern das ist der Lösungsweg. Haltet den Glauben Jesu Christi frei von jedem Ansehen der Person. Wie hat denn Jesus geglaubt? Er schaute zu Gott, seinem Vater. Von ihm wusste er sich bedingungslos geliebt. Und dann liebte er die Menschen bedingungslos. Das ist doch das Phänomenale an Jesus, jedenfalls das, was mich fasziniert, dass er die unterschiedlichsten Menschen in gleicher Weise angenommen hat. Schon wenn man den Haufen seiner Jünger ansieht. Die Gegensätze hätten nicht größer sein können. Die gingen schon von politisch, würden wir heute sagen, von ganz links bis ganz rechts. War alles vorhanden. Und sozial und charaktermäßig auch. Völlig unterschiedlich. Aber auch sonst. Er setzte sich mit den Frömmsten der Frommen an einen Tisch. Genauso aber auch mit den Gottlosesten. Ihm waren die Reichen genauso kostbar wie die Armen. Es gab niemanden, der sagen konnte, mit uns will Jesus nichts zu tun haben. Und es gab auch niemanden, der sagen konnte, zu uns hält Jesus am allermeisten. Gab's nicht. Es kam niemand zu kurz bei ihm. Er liebte die, die zu ihm hinkamen und die, die von ihm weggehen. Steht einmal ausdrücklich da, er ging weg und Jesus liebte ihn. Er liebte die, die ihm zujubelten und die, die ihn kreuzigten. Genauso. Das ist der Glaube von Jesus. Er hat die Menschen ohne Unterschied, ohne Ansehen der Person oder der Nase oder der Gesichtsform geliebt. So sah seine Liebe aus. An diesen Jesus glauben wir, wenn wir glauben. Und so soll auch unsere Liebe aussehen. Schaffen wir nicht, sagen wir vermutlich zu Recht. Wie hat es denn Jesus geschafft? Dadurch, dass er auf Gott schaute und sich bedingungslos von Gott geliebt wusste. Weißt du das, dass Gott dich bedingungslos, ohne Vorbedingungen liebt? Oder denkst du noch, Gott liebt andere mehr als mich? Gott bevorzugt andere. Gott hat andere Lieblingskinder, nicht mich. Kannst du glauben, dass Gott dich genauso liebt wie den Apostel Johannes oder Paulus oder Petrus? Kannst du glauben, dass Gott dich als seinen Sohn oder seine Tochter genauso liebt wie seinen Sohn Jesus? Jesus hat mal ein besonderes Gebet gesprochen für alle, die an ihn glauben. Und da hat er gesagt, Johannes 17, Vater, ich habe ihnen deinen Namen, das heißt dein Wesen, bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Jesus betet, dass die Liebe, mit der Gott ihn, Jesus, liebt, auch dieselbe Liebe in den Gläubigen ist. Ich finde das erstaunlich. Und im Namen von Jesus zu beten heißt ja und bedeutet unter anderem so zu beten, wie Jesus gebetet hat. Also darf ich beten, Vater, bitte lass dieselbe Liebe, die du zu Jesus hast und die keine Unterschiede macht, lass dieselbe Liebe auch in mir sein. Zeig sie mir durch deinen Geist und schütte sie durch deinen Geist in mein Herz hinein. Dieselbe Liebe, mit der du Jesus liebst, die möchte ich haben. Und ich möchte mich dieser Liebe öffnen und sie annehmen. Ich nehme jetzt an, dass ich dein Lieblingskind bin, wie alle anderen kleinen und großen Christen auch. Deine Liebe zu mir ist nicht geringer als zu irgendjemand anderem, nicht mal geringer als zu deinem Sohn. Du benachteiligst mich nicht, du bevorzugst mich auch nicht. Du liebst mich, wie du deinen Sohn liebst. Mach mir das so bekannt, dass ich das fassen kann. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges und großartiges Gebet, das wir ruhig täglich beten dürfen. Jesus hat es jedenfalls so gesagt. Und genau damit beginnt es, genau damit. Ich denke, nur so kann es überhaupt beginnen. Und was hat die Menschen damals daran gehindert und was hindert sie heute, diese Liebe Gottes so anzunehmen? Der Stolz, Und deshalb und nur deshalb hatten es die Frommen und die Reichen mit Jesus schwerer als die nicht so Frommen und die Armen. Und der Stolz, der macht dann diese Unterschiede. Der bevorzugt die Standesgemäßigen und verachtet die anderen. Die, die irgendwelche Standards nicht haben oder ihnen nicht standhalten können. Und was schon in den Zeiten von Jesus und auch Jakobus so war, ist bis zum heutigen Tag ganz genauso geblieben. Die innerlich und äußerlich Armen sind meist empfänglicher für die Liebe Gottes als die innerlich und äußerlich Reichen. Das kann man sogar weltweit sehen an dem, was da in der Christenheit geschieht. Wo sind denn die erwecklichen Aufbrüche und wo Menschen genau dasselbe erleben, was wir auch in den Evangelien lesen oder in der Apostelgeschichte, dieselben Wunder und was da alles so ist, das findet vorwiegend in den, oder nur, kann man fast sagen, in den armen Kirchen des Südens statt, in Südamerika, in Afrika, in Asien. Die erleben Apostelgeschichte. Das sind die im Glauben Reichen, wie Jakobus schreibt. Und die reichen, aber sterbenden Kirchen Europas sind viel zu stolz, um das überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, was dort läuft, oder gar noch darüber zu berichten. Ja, das kann man ja auch gar nicht glauben, was dort passiert. Die sind ja arm, die sind ja dumm, die beten den ganzen Tag und boah, das kann gar nicht sein. Wir sind stark in den klugen Referaten und stundenlangen Sitzungen. Dann beraten wir wegen der Finanzen, die zurückgehen und ändern entsprechend unseren Verrechnungen die Strukturen. Wir sind arm im Glauben, das ist so. Aber wir denken, dass wir es Kraft unserer Klugheit und unserer Mittel, die wir noch haben, irgendwie hinkriegen. Das, was wir hinkriegen, sind Kleinkriege und manchmal auch große Kriege. Weil eben das Geld die Menschen regiert statt der Geist Gottes. Und weil eben Privilegien entscheidender sind als die Liebe Gottes, die allen Menschen gleich gilt, in gleicher Weise und gleicher Menge. Bei Gott gibt's keine Privilegien. Die sollte es bei uns auch nicht geben. Aber wir müssen da gar nicht auf die da oben schauen, die da alles so verkehrt machen. Vielleicht wir sind da gar nicht besser oder schlechter. Schauen lieber auf den da oben, also auf Gott, dessen Liebe unterschiedlos gilt, frei vom Ansehen der Person, frei von Bevorzugung und Benachteiligung. Und dann können wir auch auf die nach unten schauen in Wertschätzung, weil sie Gott vielleicht viel näher sind als wir, weil sie nicht zu stolz sind, die Liebe Gottes zu empfangen und sich liebhaben zu lassen, beschenken zu lassen. Jesus hat so gelebt. Das war sein Glaube. Und diesen Glauben dürfen und sollen wir teilen. Und wer den Glauben von Jesus teilt, der teilt die Liebe Gottes. Der empfängt für sich selber immer wieder genug und kann dann auch weitergeben. Auch an die, deren Gesicht ihm überhaupt nicht gefällt. Ist doch nicht so, dass uns alle sympathisch sein müssen. Entspannt dich, das steht nirgendwo in der Bibel, dass dir jeder sympathisch sein muss. Die Bibel überfordert nicht. Aber jeder ist gleich von Gott geliebt. Und deshalb darfst du jedem auch mal was Gutes sagen oder was Gutes tun, egal wie sympathisch er dir ist. Das muss auch nicht sein. Du musst keine großartigen Gefühle dabei haben. Das ist überhaupt nicht gemeint. Aber Gott gibt dir Gutes, er hat dich lieb und du darfst davon weitergeben an jeden. Alle sind von Gott geliebt. Wie kann diese Liebe wachsen? Nicht indem wir sie von anderen erwarten, dass sie das machen müssen, sondern dass wir jeder persönlich immer wieder neu diese Liebe Gottes empfangen, sie uns zusprechen lassen oder sie wirklich im Gebet empfangen. Man kann manchmal ganz ruhig vor Gott sein, muss gar nichts sagen. Einfach nur sagen, Gott, ich empfange jetzt, möchte deine Liebe empfangen. Bitte beschenke mich. Braucht gar nicht mehr. Und dann mal warten, was geschieht. Zeig mir deine Liebe. Und dann davon weitergeben. Wem? Da gibt es nur einen Maßstab, jedem, der mir begegnet und der Gottes Liebe braucht, egal wer und wie er sonst noch ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Vater, deine Liebe ist wie die Sonne, die unterschiedslos auf alle scheint. Und jeder kann in dein Licht kommen, in deine Wärme und darin wachsen, Liebe auftanken, damit er genug hat. Danke. Deine Liebe ist ständig da. Und trotzdem erleben wir, was du, Jesus, vorausgesagt hast, dass es kalt wird unter uns, weil die Liebe der vielen erkaltet, auch unsere Liebe. Unsere Liebe erkaltet, weil dein Wort uns nicht mehr bestimmt und das Feuer deines Geistes nicht mehr so in uns brennt. Bitte erbarme dich über uns. Und gib noch einmal eine neue Offenbarung deines Wortes und deines Geistes, dass uns deine Liebe aufgeht, die das Größte tat, was möglich ist, sterben für uns und wieder auferstehen. Schenke Umkehr zu deiner Liebe, auch in unserer Gemeinde, dass deine Nähe uns einander näher bringt und wir einander annehmen, wie du uns angenommen hast. So schenke du Heilung für zerbrochene Herzen und Beziehungen. Und lass uns unseren Anteil und unsere Verantwortung dabei erkennen. Bitte schenk Segen und Ermutigung für alle Dienste der Liebe in den Häusern und Familien, in Heimen, Krankenhäusern, Einrichtungen, in der Diakonie, in den Pflegediensten. Leite uns jeden persönlich in dem, was vor dir gut ist. Und erbarme dich über unsere Gesellschaft, wo Liebe genannt wird, was du Sünde nennst, und Notwendiges gegen Bezahlbares ausgetauscht wird. Lass deine Gemeinde in dieser Situation wieder ihre Berufung erkennen und wahrnehmen, dass wir nach deinem Wort leben und so Menschen dir begegnen. Amen.